Dies ist HO mit / Buch von Rampa Buch. Buchanführung. Die unglaubliche Wahrheit. Wenige Bücher haben in den letzten Jahren mehr Kontroverse geweckt, als Lobsang Rampas Das dritte Auge, und die anderen Werke, die aus seiner Feder stammen. Der Grund ist einfach genug. Wenn ein Engländer behauptet, dass sein Körper durch den Geist eines tibetischen Lama übernommen wurde, so kann er vernünftigerweise Hohn erwarten. Wenn er darüber hinaus außergewöhnlich, sehr detaillierte Erfahrungen erzählt, die den Besitz von persönlichen Befugnissen ganz außerhalb der Naturgesetze voraussetzen, wie wir sie verstehen, wird die Reaktion nicht überraschend, ein Aufruhr. Aber Aufstände dieser Art entspringen manchmal aus der Unwissenheit. Ein Einblick in das, was bislang nicht bekannt war, ist immer beunruhigend. Die Tatsache, dass Dr. Rampa jetzt viele Tausende von Lesern auf der ganzen Welt hat, ist ein Beweis, dass nicht alle Köpfe gegen das Unbekannte verschlossen sind. Es ist für diese große Masse der Leser, und nicht weniger, für die Skeptiker, die nicht in der Lage gewesen sind, seine Geschichte zu widerlegen noch durch ihr Wissen zu erklären, dass die Geschichte nicht wahr ist, die Dr. Rampa in seinem dritten Buch schrieb. Die Rampa-Story ist Lobsang Rampas Antwort auf all seine Kritiker, und jede Seite ist seine unerschütterliche Garantie für die Wahrheit. Erklärung zu diesem Buch. Ich, der Autor, erkläre hiermit, dass dieses Buch absolut wahr ist. Einige Leute, die im Materialismus festgefahren sind, mögen es vielleicht als Fiktion abtun. Die Wahl liegt bei ihnen, dies ihrer eigenen Evolutionsstufe gemäß, zu glauben oder nichts zu glauben. Dieses Buch, wie alle meine Bücher, sind wahr. Kapitel 1. Draußen schien die Sonne. Lebhaft verlieh sie den müden Augen, die der grellen Sonne ausgesetzt und überanstrengt worden waren, grünlich und besänftigend. Der junge Mann verbeugte sich respektvoll vor dem dünnen Einsiedler, der aufrecht auf einem von der Zeit abgewetzten Felsblockern saß. Ich bin der Unterweisung wegen gekommen, Ehrwürden, sagte er mit tiefer Stimme. Setz dich, kommandierte der Ältere. Der junge Mönch in der ziegelroten Robe verbeugte sich erneut und setzte sich mit überkreuzten Beinen ein paar Zentimeter vor seinen Senior auf die hartgebackene Erde. Der alte Einsiedler blieb ruhig, es schien, als blicke er durch seine augenlosen Höhlen in eine unendliche Vergangenheit. Vor vielen, vielen Jahren, als er noch ein junger Lama gewesen war, fiel ihn Lasse ein chinesischer Beamter über ihn her und brachte ihn für das Nichtpreisgeben von Staatsgeheimnissen, die er gar nicht hatte, auf eine grausame Weise zum Erblinden. Gefoltert, verstümmelt und erblindet irrte er verbittert und desillusioniert aus der Stadt. In der Nacht wandernd, ging er immer weiter und weiter und vermied, vor Schmerzen und Schock beinahe wahnsinnig, jede menschliche Gesellschaft. Denkend, immer denkend. Langsam kletterte er höher und immer höher und lebte von dem spärlichen Gras und irgendwelchen Kräutern, die er finden konnte. Das Rieseln eines Bergbachs führte ihn zum Wasser, um zu trinken, und das ihn labte und seinem Lebensfunken einen dürftigen Halt gab. Langsam heilten seine schlimmsten Wunden. Seine augenlosen Höhlen tropften nicht mehr. Unentwegt kletterte er höher, weg von den Menschen, die ohne Grund und widersinnig folterten. Die Luft wurde zunehmend dünner. Es gab auch keine Baumzweige mehr, die er schälen und als Nahrung essen konnte. Er konnte nicht länger einfach hingreifen und Gras pflücken. Nun musste er auf Händen und Knien kriechen. Wankend, sich reckend und hoffend, genug zu kriegen, um die schlimmsten Hungerschmerzen abzuwenden. Die Luft wurde kälter. Der Wind bissiger, und dennoch schleppte er sich unaufhörlich weiter, aufwärts, immer aufwärts, so als würde er von einem inneren Zwang getrieben. Wochen davor, zu Beginn seiner Reise, hatte er einen kräftigen Ast gefunden, den er als Stock benutzte, um sich seinen Weg zu suchen. Und nun schlug sein Suchstock gegen ein festes Hindernis. Und selbst sein eindringlichstes Forschen konnte keinen Weg hindurchfinden. Der junge Mönch betrachtete den alten Lama aufmerksam. Der Lama rührte sich nicht. War alles in Ordnung mit ihm, fragte sich der junge Mann. Doch dann beruhigte er sich mit dem Gedanken, dass die ehrwürdigen Alten in einer vergangenen Welt lebten und sich nie für irgendjemanden beeilten. Er blickte sich neugierig in der kahlen Hölle um. Sie war in der Tat sehr kahl. Auf der einen Seite befand sich ein Haufen gelbliches Stroh, sein Bett. In der Nähe davon eine Schale, und über einem hervorstehenden Felsvorsprung hing traurig eine abgewetzte gelbe Robe, so als ob sie sich ihres sonnengebleichten Zustandes bewusst wäre. Und nichts weiter. Nichts. Der alte Mann sann über seine Vergangenheit nach. Er dachte an die Schmerzen des Gefoltertseins, verstümmelt und blind gemacht, als er so jung war wie der junge Mann, der nun vor ihm saß. Höchst frustriert stieß sein Stock gegen das sonderbare Hindernis vor ihm. Vergeblich versuchte er, durch die augenlosen Höhlen zu sehen. Schließlich von der Intensität seiner Emotionen erschöpft, brach er am Fuße dieses mysteriösen Hindernisses zusammen. Die Dunst sickerte durch sein dünnes Gewand und raubte dem ausgehungerten Körper langsam die Wärme und das Leben. Eine geraume Zeit verging. Dann war ein Getrampel von beschuhten Füßen, die über den steinigen Boden schritten, zu vernehmen sowie gemurmelte Worte in einer unverständlichen Sprache und der kraftlose Körper wurde aufgehoben und weggetragen. Es folgte ein metallisches Klick und ein wartender Geier, um seine Mahlzeit betrogen, hob ungeschickt zu einem Flug in die Höhe ab. Der alte Mann begann nachzudenken. All das geschah vor lange, langer Zeit. Und nun musste er den jungen Burschen unterrichten, so wie er einmal unterrichtet wurde. Oh, wie viele Jahre mag das wohl her sein? 60, 70, oder mehr Jahre. Egal, das war nun hinter ihm, verloren im Nebel der Zeit. Was waren schon die Jahre eines Menschenlebens gegen die Jahre der Welt? Die Zeit schien still zu stehen. Selbst der schwache Wind, der durch die Blätter raschelte, stellte sein Flüstern ein. In der Luft lag eine beinahe unheimliche Erwartung, während der junge Mönch darauf wartete, dass der alte Einsiedler zu sprechen begann. Schließlich, als die Spannung für den jungen Mann fast unerträglich wurde, fing er an, "Man hat dich zu mir gesandt", sagte er, "weil du in deinem Leben eine große Aufgabe hast. Ich muss dich mit meinem eigenen Wissen vertraut machen, sodass dir bis zu einem gewissen Grad auch dein Schicksal bewusst gemacht wird." Er blickte in die Richtung des jungen Mönchs, der sich vor Verlegenheit wand. Es war nicht einfach mit Blinden umzugehen, dachte er, sie schauen ohne zu sehen, und doch hatte man immer das Gefühl, dass sie alles sehen. Eine doch recht schwierige Angelegenheit. Die trockene und selten gebrauchte Stimme fuhr fort, "Als ich jung war, erlebte ich viel und machte schmerzvolle Erfahrungen. Ich verließ unsere große Stadt Lhasa und irrte blind in der Wildnis umher. Ausgehungert, krank und bewusstlos wurde ich. Ich weiß nicht wohin gebracht und für diesen Tag instruiert und vorbereitet. Wenn ich dir mein Wissen gegeben habe, ist mein Lebenswerk beendet und ich kann in Frieden in das himmlische Reich eingehen." Während er dies sagte, überzog ein glückseliges Leuchten seine eingefallenen und pergamentähnlichen Wangen und unterbewusst drehte er seine Gebetsmühle etwas schneller. Draußen krochen langsam die Schatten über den Boden. Der Wind nahm an Stärke wieder zu und drehte den knochendrückenden Staub in kleine Wirbel. Irgendwo rief ein Vogel eine eindringliche Warnung, während beinahe unmerklich das Licht des Tages schwand und die Schatten länger wurden. In der Höhle, nun fraglos dunkel, hielt der junge Mönch fest seinen Körper umschlungen, in der Hoffnung, das Knurren seines Magens und den zunehmenden Hunger abweisen zu können. Hunger. Lernen und Hunger, dachte er, immer gehören sie zusammen. Hunger und Lernen. Auf dem Gesicht des Einsiedlers zeigte sich ein flüchtiges Lächeln. "Ah", rief er aus, "die Information ist also korrekt. Der junge Mann ist hungrig. Der junge Mann rumpelt wie eine leere Trommel. Meine Informationsquelle sagt mir, dass das so ist und dafür gibt es eine Kur." Langsam, sich quälend und knarrend vor Alter erhob er sich und wankte in einen bisher noch ungesehenen Teil der Höhle. Wiederkehrend, übergab er dem jungen Mönch ein kleines Paket. "Von deinem ehrenwerten Mentor", erklärte er, "er sagte, es würde dir deine Studien versüßen. Süßgebäck, Süßgebäck aus Indien als eine willkommene Abwechslung von der ewigen Gesta oder dem Zampa und ein wenig Ziegenmilch anstelle Wasser und noch mehr Wasser." "Nein, nein", rief der alte Einsiedler aus, als er aufgefordert wurde, mit ihm das Essen zu teilen. "Ich anerkenne die Bedürfnisse der Jungen, und ganz besonders die des einen, der hinter die Berge in die weite Welt hinausgehen wird. Iss und genieße es. Ich, eine unwürdige Person, versuche auf meine einfache Weise dem barmherzigen Lord Buddha zu folgen und lebe von dem bildlich gesprochenen Korn des Senfsamens. Doch du, iss und schlafe, denn ich fühle, dass die Nacht hereingebrochen ist." So sagend, wendete er sich ab und ging in den gut verborgenen inneren Teil der Höhle. Der junge Mann machte sich zum Höhleneingang auf, der nun gegen die Schwärze im Innern ein gräunliches Oval abzeichnete. Die hohen Bergspitzen hoben sich wie harte schwarze Ausschnitte gegen das Purpur des Weltalls ab und ganz unvermutet tauchte ein silberner wachsender Lichtglanz auf, während der Vollmond von einer einzeln vorbeiziehenden schwarzen Wolke zur Schau gestellt wurde. Zur Schau gestellt, als ob die Hand Gottes die Gardine der Nacht zurückgezogen hätte, sodass die arbeitende Menschheit Frau Luna die Königin des Himmels sehen sollte. Doch der junge Mönch blieb nicht lange. Seine Mahlzeit war in der Tat mager und für einen Jugendlichen im Westen wäre sie völlig inakzeptabel gewesen. Schnell kehrte er in die Hölle zurück, scharrte für seine Hüfte eine Senke in den weichen Sand und fiel in einen tiefen Schlaf. Bei den ersten schwachen Lichtstrahlen bewegte er sich unruhig. Überstürzt wachte er auf, sprang auf seine Füße und schaute sich schuldbewusst um. Gleichzeitig begab sich kraftlos der alte Einsiedler in den Hauptteil der Höhle. "Oh, Ehrwürden", rief der junge Mönch nervös aus, "ich habe die Mitternachtsmesse verschlafen." Dann fühlte er sich albern, als er realisierte, wo er sich befand. Hab keine Angst, junger Mann, lächelte der Einsiedler, wir halten hier keinen Gottesdienst. Der Mensch, wenn er entwickelt ist, kann seinen Gottesdienst an sich selber haben, überall, zu jeder Zeit und ohne dass er gehütet und sich wie geistlose Jacks versammeln muss. Doch nun mach dein Zamper und iss, denn heute habe ich dir viel zu erzählen, und du musst dich an alles erinnern. Sprechend, ging er langsam in den heller werdenden Tag hinaus. Eine Stunde später saß der junge Mann vor dem Älteren und hörte sich eine Geschichte an, die genauso fesselnd wie ungewöhnlich und auf dieser Welt die Grundlage aller Religionen, Märchen und Legenden war. Eine Geschichte, die der Welt seit den ersten Stammestagen durch machtneidische Priester und Wissenschaftler unterschlagen worden war. Sachte filterten am Höhleneingang die ersten Sonnenstrahlen durch das Blätterwerk und das im Fels eingebettete Eisenerz glitzerte hell. Die Luft erwärmte sich leicht und auf dem See zeigte sich ein leichter Dunst. Ein paar Vögel zwitscherten lautstark und machten sich an die nie endende Aufgabe, in dem kargen Land genug Futter zu finden. Hoch oben auf einem aufsteigenden Luftstrom glitt bewegungslos und mit ausgebreiteten Flügeln ein einsamer Geier dahin, aufsteigend und fallend, während seine scharfen Augen auf der Suche nach Totem oder Sterbendem das öde Gelände absuchten. Endlich überzeugt, dass es hier für ihn nichts gab, stürzte er mit einem ärgerlichen Gekreische seitwärts davon und machte sich auf in eine profitablere Gegend. Der alte Einsiedler saß aufrecht und reglos da. Sein abgezehrter Körper war mit den Überresten der goldenen Robe gerade noch so bedeckt. Eine Robe, die nun nicht länger golden war, sondern sonnengebleicht bis hin zu einem ärmlichen Ocker mit gelben Bändern und Falten, die durch das Sonnenlicht teilweise verblasst waren. Die Haut über seinen hohen spitzen Backenknochen war straff und von einer wächsernen weißlichen Blässe. Seine Füße waren nackt und sein Besitz in der Tat klein, eine Schale, eine Gebetsmühle und nur gerade eine Ersatzrobe, die genauso abgetragen war wie die andere. Und sonst nichts, nichts auf der ganzen Welt. Der junge Mönch, der vor ihm saß, sah darüber nach, je größer die Spiritualität eines Menschen, desto weniger sein weltlicher Besitz. Die großen Äbte mit ihrem Goldbrokat, ihren Reichtümern und genug zu essen, kämpften stets für politische Macht und lebten für den Augenblick, während sie den Schriften nur Lippenbekenntnisse gaben. Junger Mann, unterbrach ihn die alte Stimme, meine Zeit ist beinahe zu Ende. Ich muss dir mein Wissen weitergeben und dann wird mein Geist frei sein, um in die himmlischen Gefilde weiterzugehen. Und du wirst derjenige sein, der dieses Wissen an andere weitergeben wird. Also höre gut zu und bewahre das Ganze in deiner Erinnerung auf und scheitere nicht. Lerne dies, und studiere das, dachte der junge Mönch. Das Leben ist nichts als harte Arbeit. Keine Drachen, keine Stelzen, keine. Doch der Einsiedler fuhr fort. Du weißt, wie ich von den Chinesen behandelt wurde. Du weißt, dass ich in der Wildnis umherirrte und wie ich schließlich zu einem großen Wunder kam. Ein Wunder ist mir widerfahren, denn ein innerer Zwang führte mich, bis ich an der eigentlichen Pforte, der Stätte der Weisheit, bewusstlos zusammenbrach. Ich werde es dir erzählen. Mein Wissen wird dein Wissen sein. Und selbst für einen Blinden, so wie es mir gezeigt wurde, sah ich alles. Der junge Mann nickte und vergaß, dass der alte Mann ihn gar nicht sehen konnte. Dann, sich daran erinnernd, sagte er, ich höre, ehrwürdiger Meister, und ich bin geschult worden, mich an alles zu erinnern. So sprechend, verbeugte er sich, setzte sich zurück und wartete. Der alte Mann lächelte mit Genugtuung und fuhr fort. Das erste, an das ich mich erinnere, war, dass ich sehr komfortabel auf einem weichen Bett lag. Natürlich war ich damals jung, etwa so alt wie jetzt, und ich dachte, dass man mich ins himmlische Reich gebracht hat. Doch ich konnte nicht sehen und so wusste ich, dass wenn dies die andere Seite des Lebens gewesen wäre, ich wieder hätte sehen können. Und so lag ich da und wartete. Es dauerte nicht sehr lange, als sich mir leise Schritte näherten und neben mir zum Stehen kamen. Ich lag still, nicht wissend, was mich erwartete, ah, sagte eine Stimme, die mir irgendwie anders zu sein schien als unsere Stimmen, ah. So, so, du bist also wieder zu dir gekommen. Fühlst du dich gut? Was für eine dumme Frage, dachte ich, wie kann ich mich gut fühlen, während ich hungers sterbe, sozusagen am Verhungern bin. Doch ich fühlte mich nicht mehr hungrig. Ich fühlte mich wirklich gut, sehr gut sogar. Vorsichtig bewegte ich meine Finger und fühlte meine Arme, die nicht länger aus nur Haut und Knochen bestanden. Ich war wieder voller geworden und normal, außer dass ich noch immer keine Augen hatte. Ja, ja, ich fühle mich wirklich gut, danke für die Nachfrage, erwiderte ich. Die Stimme sagte, wir hätten dir gerne deine Sehkraft wiederhergestellt, doch deine Augen wurden dir entfernt und so konnten wir nichts tun. Ruh dich aus, wir werden mit dir später darüber sprechen. So ruhte ich aus. Ich hatte ja gar keine andere Wahl. Bald fiel ich wieder in den Schlaf. Wie lange ich geschlafen hatte, entzog sich meiner Kenntnis, jedoch ein liebliches Glockengeläute weckte mich schließlich. Glocken, die lieblicher und zarter klangen als die feinsten Gongs, sie klangen sogar noch schöner als die ältesten Silberglocken und noch klangvoller als die Tempeltrompeten. Ich setzte mich auf und starrte rundum, so als ob ich Sehkraft in meine augenlosen Höhlen zwängen könnte. Sanft legte sich ein Arm um meine Schultern, und eine Stimme sagte, steh auf und komm mit mir, ich führe dich. Der junge Mönch saß fasziniert da und fragte sich, warum Dinge wie diese nicht ihm passierten, sich wenig bewusst, dass sie das schließlich einmal wurden. Bitte fahren Sie fort, ehrwürdiger Meister, bitte, rief er. Der alte Einsiedler lächelte mit Genugtuung ob des Zuhörers Interesse und fuhr fort. Ich wurde in einen, offensichtlich großen Raum geführt, und darin befanden sich einige Leute. Ich konnte ihr Atmen und das Rascheln ihrer Gewänder hören. Mein Begleiter sagte, setz dich hier hin, und eine merkwürdige Einrichtung wurde unter mich geschoben. Und da ich erwartete, wie alle vernünftigen Leute am Boden zu sitzen, fiel ich beinahe von einem Ende über das andere. Der alte Einsiedler hielt einen Augenblick inne, während ihm ein trockenes, leises Lachen entschlüpfte, als er sich an diese vergangene Szene erinnerte. Ich befühlte vorsichtig die Plattform, fuhr er fort, sie schien weich aber dennoch fest zu sein. Ich wurde von vier Beinen getreten und hinten gab es ein Hindernis, das meinen Rücken stützte. Zuerst schloss ich daraus, dass sie dachten, ich sei ohne diese Stütze zu schwach zum Sitzen. Doch dann vernahm ich ein unterdrücktes Lachen und es schien, dass dies die Sitzweise der Leute war. Doch für mich war es höchst ungewohnt und ich fühlte mich sehr unsicher, auf eine solche Weise zu sitzen. Und ich muss unumwunden gestehen, dass ich mich schrecklich fest an diese Plattform klammerte. Der junge Mönch versuchte, sich eine Sitzplattform vorzustellen. Wieso musste es überhaupt solche Dinge geben? Warum wurden überhaupt solche unnötigen Gegenstände erfunden? Nein, entschied er, der Boden war für ihn gut genug, vor allem war er viel sicherer und man ging kein Risiko einzufallen, und wer war denn schon so schwach, dass er seinen Rücken gestützt haben musste? Doch der alte Mann sprach erneut, du wunderst dich sicher über uns, sagte die Stimme zu mir, du wunderst dich vielleicht, wer wir sind und warum es dir wieder besser geht. Setze dich ein wenig bequemer hin, denn wir haben dir viel zu erzählen und zu zeigen, höchst erlaucht, protestierte ich bin blind, man hat mir die Augen geraubt und jetzt sagen sie, dass sie mir vieles zeigen werden. Wie soll denn das gehen? Immer mit der Ruhe, sagte die Stimme, denn alles wird dir mit der Zeit und mit ein wenig Geduld verständlich werden. Die Waden fingen mir an weh zu tun, zumal sie in einer solch merkwürdigen Position hingen. Und so zog ich die Beine an und versuchte auf der kleinen hölzernen und von vier Beinen gestützten Plattform und dem sonderbaren Hindernis am Rücken in der Lotusposition zu sitzen. So sitzend, fühlte ich mich besser, obwohl ich, nicht sehend, immer noch Angst hatte, dass ich vielleicht runterfallen könnte und das wer weiß wohin, wir sind's die Gärtner der Erde, sagte die Stimme, wir bereisen die Universen und bringen Menschen und Tiere auf viele verschiedene Welten. Ihr Ettlinge habt eure Legenden über uns. Ihr bezeichnet uns als Götter des Himmels und sprecht über unsere Feuerwagen. Wir werden dir nun Informationen über den Ursprung des Lebens auf Erden geben, sodass du das Wissen einem, der dir einst kommen wird, weitergeben kannst. Er wird in die weite Welt hinausgehen und über diese Dinge schreiben, denn es wird Zeit, dass die Menschen die Wahrheit über ihre Götter kennen, bevor wir die zweite Stufe einleiten. Aber das ist ein Missverständnis, rief ich ganz bestürzt. Ich bin nichts weiter als ein armer Mönch, der, ich weiß nicht warum, an diesen in der Höhe liegenden Ort geklettert ist, wir mit unserer Technik haben nach dir gesandt, murmelte die Stimme, du wurdest dafür ausgesucht, weil du ein außergewöhnliches Erinnerungsvermögen hast, das wir noch zusätzlich verstärken werden. Wir wissen alles über dich und deshalb bist du hier. Draußen vor der Höhle, in dem nun hellen Tageslicht, schwoll in plötzlicher Alarmbereitschaft scharf und schrill der Ruf eines Vogels an. Ein Schrei eines verletzten Vogels und das Glucken schwächte sich ab, als der Vogel überstürzt von der Stelle floh. Der alte Einsiedler hob einen Augenblick den Kopf und sagte, es ist nichts, vermutlich hat ein hochfliegender Vogel einen Treffer erzielt. Der junge Mönch fand es sehr störend, von dieser Geschichte aus vergangenen Zeiten unterbrochen zu werden. Eine Zeit, die er sich seltsamerweise gut vorstellen konnte. Am ruhigen Wasser des Sees wippten die Weiden in ihrer Schläfrigkeit und wurden lediglich von einer herumwandernden Brise gestört, die Blätter bewegte und sie veranlasste, in Protest über den Einfall ihrer Ruhepause zu murmeln. Die frühen Sonnenstrahlen hatten inzwischen den Eingang der Hölle verlassen und es war nun kühl hier mit einem grün getünten Licht. Der alte Einsiedler rührte sich leicht, ordnete seine abgewetzte Robe und fuhr fort, ich hatte Angst, sehr Angst. Was wusste ich denn schon von diesen Gärtnern der Erde? Ich war kein Gärtner. Ich verstand nichts von Pflanzen und schon gar nichts von Universen. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Mit diesen Gedanken streckte ich meine Beine wieder über den Plattformsitz hinaus und stand auf. Sachte aber bestimmte Hände schoben mich jedoch wieder zurück, sodass ich erneut auf diese läppische Art mit den Beinen gerade nach unten hängend und meinen Rücken gegen etwas hinter mir gepresst da saß. Die Pflanzen sind nicht dazu da, den Gärtnern Vorschriften zu machen, murmelte eine Stimme. Du bist hierher gebracht worden, und hier wirst du lernen. Während ich noch ganz verwirrt und aufgebracht da saß, begann um mich herum eine große Diskussion einer mir unbekannten Sprache. Stimmen, nichts als Stimmen. Einige waren hoch und dünn, so als kämen sie aus der Kehle von Zwergen. Einige waren tief, volltönend und klangvoll oder so etwas wie ein Jagdbulle, der während der Paarungszeit über die Landschaft hinweg brüllt. Was auch immer sie waren, ich dachte, dass sie mir, einer widerwilligen Versuchsperson, einem widerwilligen Gefangenen, feindlich gesinnt waren. Ich fürchtete mich, hörte aber zu, während die für mich unverständliche Diskussion weiterging. Dünnes Piepsen und tiefes Dröhnen wie ein Trompetenstoß in einer Felsschlucht. Was waren das für Leute, fragte ich mich. Konnten menschliche Kehlen überhaupt einen solchen Umfang an Tönen, Übertönen und Halbtönen hervorbringen? Wo war ich überhaupt? Vielleicht war ich viel schlechter dran als in den Händen der Chinesen. Oh! Könnte ich doch nur sehen. Hätte ich doch nur Augen zum Sehen. Würde das Mysterium hinsichtlich des Augenlichts verschwinden? Doch nein, wie ich später feststellte, das Mysterium würde noch verstärken. So saß ich widerstrebend und voller Angst da. Die Folter, die ich durch die chinesischen Hände erlitten hatte, hatte mich sehr entmutigt und gab mir das Gefühl, dass ich nicht noch mehr ertragen könnte, überhaupt nichts mehr. Es wäre besser gewesen, wenn mich die 9 Drachen gleichgeholt hätten, als jetzt auch noch das Unbekannte erdulden zu müssen. So, saß ich da, denn für mich gab es nichts anderes zu tun. Die sich erhebenden Stimmen flößten mir Angst um meine Sicherheit ein. Hätte ich sehen können, ich hätte verzweifelt versucht, zu fliehen. Jedoch einer ohne Augen ist besonders hilflos und ist den anderen völlig auf Gedeih und Verderb ausgeliefert und vom Erbarmen aller und allem abhängig, die Steine, über die man stolpert, die verschlossenen Türen und das sich immer vor einem auftürmende Unbekannte, drohend, bedrückend und stets furchterregend. Der Lärm schwoll zu einem Crescendo an. Stimmen schrillten in den höchsten Registern oder dröhnten wie das Donnern kämpfender Bullen. Ich fürchtete Gewalt. Schläge, die mich demnächst durch meine ewige Dunkelheit erreichen würden. Eisern umklammerte ich den Rand meines Sitzes. Doch ich lockerte meinen Griff schnell wieder, als mir einfiel, dass mir ein Schlag weniger antun würde, wenn ich nachgebe, denn, wenn ich mich festhielte, wäre die Wucht umso größer. Hab keine Angst, sagte die nun vertraute Stimme, dies ist lediglich eine Ratssitzung. Es wird dir nichts geschehen. Wir diskutieren nur, wie wir dich am besten unterweisen können, erhaben, erwiderte ich in einiger Verwirrung, ich bin in der Tat überrascht und stelle fest, dass solche Größen wie sie mit Worten genauso herumschleudern wie die niedrigsten Jagdhirten auf unseren Hügeln. Ein amüsiertes Kichern begrüßte meinen Kommentar. Meine Zuhörerschaft, so schien es mir, nahm mir also meine vielleicht etwas alberne Offenherzigkeit nicht übel. Vergiss dies niemals, erwiderte er, es spielt keine Rolle, wie hoch man geht, es gibt immer Argumente und Gegenargumente. Und immer hat einer eine Meinung, die sich von der Meinung eines anderen unterscheidet. Man muss diskutieren, argumentieren und seine eigene Meinung mit aller Kraft vertreten, oder man wird zum bloßen Sklaven werden, ein Automat, immer bereit, das Aufdiktierte eines anderen zu akzeptieren. Die freie Diskussion wird von den Zuhörern, die von der Unterhaltung nichts verstehen, immer als Auftakt zu physischer Gewalt angesehen. Er klopfte mir beruhigend auf die Schultern und fuhr fort. Hier befinden sich Leute, nicht unbedingt von sehr vielen Rassen, jedoch von umso mehr Welten. Einige stammen aus unserem eigenen Sonnensystem und einige von weit entfernten Galaxien. Einige würden dir als dünne Zwerge erscheinen, während andere wiederum wahre Riesen von mehr als 6-mal die Größe der kleinsten sind. Ich hörte, wie sich seine Schritte entfernten, während er sich wieder zur Hauptgruppe gesellte. Andere Galaxien? Was war all dies? Was waren andere Galaxien? Riesen, nun, wie die meisten Leute hörte ich von ihnen durch die Märchen. Und Zwerge, die traten manchmal bei Theatervorstellungen auf. Ich schüttelte den Kopf, denn all dies ging mir zu weit und über meinen Verstand hinaus. Er hatte gesagt, dass mir nichts geschehen würde, dass es lediglich eine Diskussion wäre, doch selbst die indischen Handelsreisenden, die in die Stadt Lhasa kamen, veranstalteten nicht ein solches Gejohle, Trompeten und Dröhnen. Ich entschied mich, stillzusitzen und die weitere Entwicklung abzuwarten. Schließlich konnte ich nichts anderes tun. In der kühlen, halbdunklen Höhle des Einsiedlers saß der junge Mönch und war von dieser Geschichte über diese sonderbaren Wesen in den Bann gezogen. Aber doch wieder nicht so in den Bann gezogen, als dass er das interne Knurren nicht bemerkt hätte. Essen, er musste dringend etwas essen, das war im Augenblick das Wichtigste. Der alte Einsiedler hielt plötzlich im Reden inne und murmelte, ja, wir müssen eine Pause anlegen. Bereite deine Mahlzeit vor. Ich werde danach wieder zurückkehren. Mit diesen Worten, erhob er sich und ging langsam in seine innere Nische. Der junge Mönch eilte hinaus ins Freie. Einen Augenblick stand er da und blickte über die Landschaft hinweg. Dann machte er sich auf den Weg zum Seeufer, wo der feine edfarbene Sand einladend glitzerte. Aus der Vorderseite seiner Robe holte er seine hölzerne Schale hervor und tauchte sie ins Wasser. Ein Herumwirbeln und ein Schwenken und sie war gewaschen. Dann entnahm er seiner Robe einen kleinen Beutel mit Gerösteter der Gerste, schüttete eine kleine Menge davon in die Schale und mit den Händen goss er wohl überlegt Wasser vom See hinein. Nachdenklich dachte er über die Manscherei nach. Es gab hier weder Butter noch Tee. Geröstete Gerste mit Wasser zu einer steifen Paste gemischt war alles, was es an Essen gab. Er steckte den Finger in die Schale und rührte bis die Konsistenz richtig war und dann löffelte er den Brei ohne Begeisterung mit zwei Fingern seiner rechten Hand langsam aus. Als er schließlich fertig war, spülte er die Schale im See. Danach schrubbte er sie innen und außen mit einer Handvoll feinem Sand energisch blank, spülte sie erneut und steckte sie, immer noch nass, wieder in die Vorderseite seiner Robe. Auf den Boden kniend, breitete er die untere Hälfte seiner Robe aus und schöpfte Sand darauf, bis er nicht mehr tragen konnte. Torkelnd richtete er sich auf und wankte zur Hölle zurück. Im Innern angekommen kippte er den Sand aus und machte sich erneut auf, um draußen nach einem heruntergefallenen Ast mit kleinen Zweigen zu suchen. Wieder zurück in der Höhle wischte er fein säuberlich den hartgebackenen sandigen Erdboden, bevor er eine dicke Schicht frischen Sand darauf streute. Eine Ladung war jedoch nicht genug. Er brauchte 7 Ladungen, bis er endlich zufrieden war und mit einem guten Gewissen auf seiner zusammengerollten und abgewetzten Jagdfelldecke sitzen konnte. Er war kein gutes Vorbild für sein Land. Seine rote Robe war sein einziges Kleidungsstück. Abgetragen und an verschiedenen Stellen dünn und beinahe durchsichtig bot es gegen den rauen Wind keinen Schutz. Er hatte weder Sandalen noch Unterwäsche. Nichts außer dieser einzigen Robe, die er nachts ablegte, wenn er sich in seine einzige Wolldecke rollte. Als Gebrauchsgegenstand besaß er nichts weiter als eine Schale, den kleinen Gästenbeutel und ein altes und schäbiges Amulettkistchen, das ein anderer schon längst ausrangiert hätte. Darin bewahrte er seinen einfachen Talisman auf. Er besaß auch keine eigene Gebetsmühle. Die waren mehr für die Wohlhabenden. Er und andere wie er mussten sich mit den öffentlichen Gebetsmühlen in den Tempeln zufrieden geben. Sein Kopf war geschoren und von Männlichkeitsnarben überzogen. Brandnarben, wo er die auf seinen Kopf abbrennenden Weihrauchkerzen erdulden musste, um seine Meditationshingabe zu testen und in welcher er gegen Schmerzen und den Geruch von brennendem Fleisch gefeit sein musste. Und nun, da er für eine spezielle Aufgabe ausgesucht worden war, war er bis zur Höhle des Einsiedlers weit gereist. Der Tag mit den länger werdenden Schatten und der schnell erkaltenden Luft schleppte sich dahin und erwartete auf das Erscheinen des alten Einsiedlers. Schließlich waren ein Schlurfen, das Klopfen des langen Stabs sowie der röchelnde Atmen des alten Mannes zu vernehmen. Der junge Mönch blickte ihm erneut mit Respekt entgegen. Was hatte er doch für Erfahrungen gehabt? Was für Leiden musste er erdulden? Und wie weise er doch schien. Der Altmann schlurfte rundum und setzte sich. Unvermittelt durchschnitt ein überlautes Rufen die Luft und eine große, struppige Gestalt sprang in den Höhleneingang. Der junge Mönch sprang auf und war bereit, dem Tod ins Auge zu blicken, während er versuchte, den alten Einsiedler zu schützen. Er nahm 2 Handvoll sandiger Erde, die er dem Eindringling in die Augen werfen wollte, wurde jedoch von der Stimme des Neuankömmlings beruhigt und gestoppt. Sei gegrüßt, heiliger Einsiedler! Schrie er laut, als riefe er jemanden in weiter Ferne. Ich bitte um Ihren Segen. Ihren Segen für die Reise und Ihren Segen für die Nacht, während wir am Seeufer kampieren. Hier, brüllte er, habe ich Ihnen Tee und Gerste mitgebracht. Ich bitte um Ihren Segen, heiliger Einsiedler, Ihren Segen. Wieder sprang er, zur erneuten Bestürzung des jungen Mönchs, in Aktion, hastete vor den Einsiedler und wirbelte den frisch gestreuten Sand vor sich auf. Tee und Gerste, hier, nehmen Sie sie. Er streckte die Hand aus und stellte 2 Säcke neben den Einsiedler. Aber Händler, protestierte der alte Einsiedler milde, du erschreckst ja mit deiner Heftigkeit einen alten, kranken Mann. Friede sei mit dir. Und möge der Segen des Gautama sowohl mit dir als auch in dir wohnen und deine Reise sicher und schnell sein, auf das deine Geschäfte florieren. Und, wer bist du, junger Kampfhahn? Donnerte der Händler. Oh! Rief er plötzlich aus, Entschuldigung.